Folge 155, liebe Advantage-Hörerinnen und liebe Patreons vor allem. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser neuen Folge des Advantage-Podcasts. Mir gegenüber sitzt, wie immer, virtuell, meistens zu Hause, heute zu Hause, der liebe Daniel Wollemasur. Grüß dich.
Hallo, Yannick.
Alles gut bei dir?
Ja, bei mir alles gut. Ich bin jetzt mal, wie du gerade gesagt hast, 3 Tage zu Hause zwischen den Liga-Matches. Und lief sehr, sehr erfolgreich die letzte Zeit. Und ja, du warst ja auch in Dresden. Erzähl mal,
Richtig,
wie war's?
bei mir war es auch.
Hast du es genossen?
Am Anfang nicht so sehr. War ja ein neues Umfeld für mich. Ist immer ein bisschen, kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr irgendwo in einem neuen Arbeitsumfeld seid, dann weiß man nicht so richtig, was erwartet einen, wie sind die Leute so und so weiter. Aber tatsächlich, nach dem ersten Arbeitstag spielt sich das dann alles ein bisschen ein. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Die Leute aus dem Verband waren sehr, sehr nett zu mir und erfolgreich war es auch. Dementsprechend war es total gelungen, aber auch sehr anstrengend, ne? Also so ein Event, es waren 14, 15 Stunden am Tag. Es war gut dargeboten. Es war so eine komplette Finalskampfbahn. Also die heißt ja Planche in der Umgangssprache, die Kampfbahn im Fechten. Und es gab genau nur eine und die war toll hergerichtet mit einer Riesenwand und Sponsorenwand und Zuschauer auf der gegenüberliegenden Seite. Und das hat schon was hergemacht. Das war sehr modern dargestellt und hat Laune gemacht, ja. Und ihr habt das nächste Derby schon wieder an euch gerissen.
Ja, der SCC marschiert weiter. Wir melden uns ja jetzt gerade von der Tabellenspitze. Frag mich in der Woche nochmal. Wir haben jetzt noch 2 schwierige Spiele vor der Brust, aber ja, die Ligasaison hat das gehalten, was sie vorher versprochen hat. Und es läuft fantastisch für uns. Wir haben letzte Folge auch schon drüber gesprochen. Jetzt haben wir wieder einen wichtigen Sieg für den Club geholt. Die Situation hat sich wieder nur verbessert. Und ja, jetzt schauen wir, was am letzten Wochenende noch möglich ist. Wir spielen gegen 2 Teams, die um den Abstieg spielen. Das heißt, die müssen auch nochmal richtig Gas geben. Da wird jetzt keiner rausnehmen. Und deswegen freue ich mich auf ein super Wochenende, wo es halt auch noch um viel geht. Und wir noch viel zu erwarten haben.
Sehr gut. Ihr habt auch einiges zu erwarten, liebe Advantage-Hörerinnen, in dieser Folge 155. Wir updaten euch jetzt ein bisschen über unsere persönliche Situation, reden natürlich noch ein bisschen über das Challenger in Hagen und konkretisieren gerade noch ein bisschen Wollys Liga-Gedanken, die er jetzt schon ansatzweise kundgetan hat. Wir wollen ganz kurz über ein Longread sprechen, das mein Kollege Edmund Willison veröffentlicht hat über den Tennisprofi Kamil Majcak, der hier wegen seiner 4 Dopingvergehen in der Vergangenheit schon öfters Thema war. Es gab einen Longread über den ehemaligen Ernährungsberater von Kamil Majcak, wo ja interessante Sachen ans Licht gekommen sind. Darüber wollen wir sprechen. Wir sprechen natürlich über Toronto. Alexander Zverev steht im Halbfinale des Masters-Turnier, 75. Tour-Halbfinale auf der Tour. Das hat außer einem gewissen Herrn Djokovic niemand geschafft. Darüber wollen wir reden. Es gab eine Diskussion zwischen Cobboli und Shelton. Wolli, das hast du vielleicht gesehen. Das werden wir ein bisschen sprechen, wie über Taylor Fritz auch. Und bei den Frauen eine Frau, die auf dem Vormarsch ist, Mboko, die ja bereits bei den French Open aus deutscher Sicht im Fokus war, weil sie gegen Eva Liss gewonnen hat und jetzt bei ihrem Heimturnier in Toronto, ja, nicht weniger als rasiert. Anfangen aber wollen wir weil wir sind ja so mit unserem investigativen Ansatz ganz vorne dabei, dass wir, ich habe es eigentlich nur aus Spaß gesagt, aber jetzt machen wir es wirklich, wir reden über die Dating-Show bei den US Open, meine Damen und Herren, die es geben wird. Wollen wir gleich zumindest, aber wie krass das ist, dass es sowas eigentlich mittlerweile gibt, Reality-Show, Reality Live, Reality TV, Trash TV bei einem Grand Slam Turnier. Hättest du dir das vor 10 Jahren gedacht?
Ja, niemals. Also ich meine, das ist ja jetzt auch noch eine komplett fremde Meldung, in die man sich jetzt auch immer erstmal einlesen und gedanklich darauf einstellen muss, was da eigentlich abgehen soll. Also es wird eine Art Bachelorette geben, die in der Fan Week an 7 Tagen 7 verschiedene Personalities kennenlernt. Das Ganze wird dann auf der US Open Anlage stattfinden. Ich denke, die werden dann halt einen schönen Tag dort verbringen. Und der erste Impuls war halt, okay, was ist das jetzt für ein Quatsch? Was soll das jetzt? Was hat das auf einer Wettkampfanlage zu suchen? Aber
genau, diese Gedanken habe ich dich ja auch gebeten, ein bisschen als Tennisprofi zu ordnen. Und ich habe mir auch meine Gedanken gemacht, weil wir haben uns allgemein in diesem Podcast ein bisschen Gedanken gemacht und ein bisschen umstrukturiert. Wir bekommen immer wieder von euch HörerInnen-Fragen, gerade erst die Woche wieder, jemand gefragt hat, hey, ich genieße das total, euch werbefrei zu hören, aber warum habt ihr denn eigentlich keine Werbepartner? Wie finanziert ihr euch? Kommt oft die Frage, verdient ihr mit diesem Podcast Geld? Und da wollen wir heute anfangs des Podcasts ein bisschen mit euch drüber reden. Historisch bedingt, die StammhörerInnen, die seit 2020 dabei sind, die wissen ja, dass bevor Wolli eingestiegen ist, Patreon eine große Rolle gespielt hat. Man konnte mich als freien Journalisten, kann das immer noch, über www.patreon.com/advantagepodcast kann man diesen Podcast unterstützen finanziell. Und früher war es so, das wisst ihr, dass für das 5-Euro-Paket es so war, dass die Hälfte des Podcasts for free online gestellt wurde, teilweise aber erst 2-3 Tage nach Veröffentlichung und die komplette Folge hinter der Paywall bei Patreon war. Das hatte zur Folge, dass zu Hochzeiten fast 90 Leute diesen Podcast unterstützt haben, nach Corona in den Jahren 21 und 22 und ich einen mittleren dreistelligen Betrag vor Steuer damit schon verdient habe, was schön war als Ergänzung in diesem Format. Und nachdem Wolli eingestiegen ist, waren wir uns darüber im Klaren, dass wir wachsen wollen und dass wir am Anfang auch erstmal alles for free online stellen wollen. Wir wollen den Charakter dieses Podcasts auch nicht komplett über den Haufen werfen und ihr werdet auch nach wie vor die Folge for free überall genießen. Und unser Ziel, Wolli, ist auch nach wie vor in der Zukunft einen oder mehrere Werbepartner zu generieren. Da sind wir auch selbstbewusst. Wir sind mittlerweile in einer Hörerschaft, wo man mit so einem Special Interest Podcast durchaus selbstbewusst Werbepartner ansprechen kann. Aber, Wolli, und das kannst du vielleicht auch nochmal für unsere Hörerschaft erklären, es muss natürlich auch zu uns passen, weil wir sind an gewisse Dinge natürlich gezwungen und können nicht einfach und wollen das natürlich auch gar nicht von unseren Ansätzen irgendwie Wettanbieter oder gewisse Firmen, pharmazeutische Firmen oder so, an Land ziehen, ne? Es muss natürlich zu uns passen und auch das, was wir überhaupt machen dürfen.
Ja, natürlich. Also das ein oder andere Bier schmeckt ja auch mal in der Freizeit ganz gut, aber trotzdem muss natürlich die Firma, die dahinter steht mit dem Produkt, auch zu uns passen. Natürlich zu uns persönlich, zu uns als Format. Und da können wir natürlich nicht einfach, wie du es auch gerade schon gesagt hast, der Hörerschaft zuliebe, einen x-beliebigen Partner nehmen. Das heißt, die Anzahl der potenziellen Partner begrenzt sich natürlich dann auf eine relativ niedrige Zahl schon. Und da müssen dann schon viele Faktoren passen, dass man da zu einer Zusammenarbeit kommt. Und dementsprechend hast du es jetzt gerade eh schon fantastisch eingeleitet und dem habe ich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen.
Genau, die Werbepartner müssen zu uns passen. Gerade bei den Themen so Glücksspiel und Gesundheit sind wir ja sowieso sehr sensibel im Tennis-Business. Da kriegt man immer Anfragen per Mail, aber wir sind auch überzeugt davon, dass das in der Zukunft klappen wird mit einem Partner, der zu uns passt, sind auch in guten Gesprächen. Bis dahin aber, oder auch parallel zu dieser Entwicklung, haben wir uns zwei andere Möglichkeiten überlegt. Wir werden in das Patreon-Modell Light, in Anführungszeichen, mal wieder einsteigen und haben uns Folgendes überlegt, dass wir eine Thematik pro Folge hinter die Paywall legen werden bei patreon.com/advantagepodcast hinter das 5-Euro-Paket. Und für diese Folge haben wir uns entschieden, über die Dating-Show, die US Open und die generelle Entwicklung der Digitalisierung und modernen Welt bei Grand Slams zu sprechen. Was ist nötig? Was ist übertrieben? Was könnte Erfolg haben, um das Profi-Tennis in dieser hochsensiblen digitalisierten Welt zu positionieren im Vergleich zu anderen Sportarten? Und diesen Teil werdet ihr unter www.patreon.com/advantagepodcast hinter der Paywall finden. Die restliche Folge hört ihr ja, also ihr hört gerade die Folge, die wird weiterhin for free sein, und so werden wir das jetzt jede Woche beziehungsweise mit jeder Folge machen, dass wir eine Thematik im Podcast ankündigen, die hinter der Paywall sind. Zusätzlich, weil die Anfragen kamen auch tatsächlich, wir sind super dankbar für euch, mehr als ein Dutzend Leute hat uns schon gefragt, ob man uns irgendwie Geld zusenden kann, weil sie uns so feiern und wollen, dass wir auch irgendwie dafür ein bisschen was bekommen, hat Wally für uns ein PayPal-Konto eingerichtet. Gell, Woody?
Genau, also wir werden einfach das offizielle Advantage PayPal-Konto in den Shownotes vom Podcast bei Spotify und natürlich auch bei YouTube werden wir verlinken, sodass ihr uns da auffinden könnt, und sind da natürlich dankbar über jede Unterstützung. Wir freuen uns immer sehr. Ich habe jetzt auch in der letzten Woche wieder persönlich offline viele von euch ja dahingehend kennengelernt, dass ich angesprochen wurde, natürlich auch auf dem Podcast, und es ehrt mich natürlich sehr, freut mich sehr, weil ihr immer alle sehr, sehr nett auftretet. Deswegen wollte ich das auf diesem Wege auch nochmal zurückgeben, und von meiner Seite aus gibt es da nochmal zu erwähnen, dass es schon als Support und Unterstützungszahlung, sage ich jetzt mal, oder Möglichkeit ist, uns zu unterstützen mit dem Patreon. Das ist jetzt nicht nur rein dafür gedacht ist, den Zusatzinhalt von 10, 15 Minuten dann sich freizuschalten. Das war unsere Idee, quasi, wie wir euch dann wiederum ein Goodie und einen Bonus geben können, euch da mehr einbinden können. Vielleicht kommt da in Zukunft auch noch mehr. Da sind wir auch für Vorschläge, weil wir ja auch eine ziemlich interaktive Community haben. Immer dankbar. Also wenn ihr Ideen habt oder was ihr Wünsche habt, sind wir da immer offen, weil wir auch den Austausch mit euch mögen und wertschätzen. Dementsprechend war das jetzt nochmal von meiner Seite aus das, was ich dazu sagen wollte.
Und das ist natürlich auch eine Wertschätzung für die immer noch mehr als 30 Patreons, die ja noch sind und uns in den letzten anderthalb Jahren einfach so unterstützt haben, ohne dass sie was dazu bekommen haben. Das ist die größte mögliche Wertschätzung, die man sich überhaupt vorstellen kann. Vielen Dank, und auch für die haben wir uns natürlich, also den Ist-Zustand, schon Gedanken gemacht, und für die soll das jetzt erstmal in dieser ersten Folge ein Goodie sein. Hört einfach die Folge jetzt bis zum Ende, geht dann auf euer Patreon-Konto und dann könnt ihr nochmal eine Viertelstunde extra hören, und für die, die darauf dann auch Bock haben, können sich ja neu anmelden.
Ich habe gehört, genau. Der ein oder andere Stammhörer hat auch eine Karte fürs Challenger in Hagen bekommen. Hat man gemunkelt.
Ja, also wir haben natürlich unsere Deals auch, die wir individuell machen, ohne sie jetzt hier groß im Podcast anzukündigen. Aber natürlich ist das ein Vorteil unseres Podcasts, Daniel ist halt ein super Arschloch, total unnahbar, ne, ein richtiger Star, der nicht zum Anfassen ist. Man kennt's. Nein, dass es halt genau so ist, dass Daniel halt wirklich halt noch greifbar ist und immer mal auch Tickets geben kann. Wir kriegen ja Nachrichten von Patreons und auf unserem Insta-Kanal, Advantage-Podcast. Und wir werden uns genau überlegen, wie wir das in Zukunft gut hinbekommen, dass dann auch die Leute, das sind nämlich die Tennis-Freaks, im positivsten aller Sinne. Und die wollen wir natürlich auch unterstützen. Wally, es ist mal wieder soweit. Ich habe den perfekten Übergang, wie so oft in diesem Podcast. Ich habe diese Woche den Film Challengers geguckt. Und wo wir jetzt gerade so nach Geld gefragt haben von unseren Hörern, hast du den Film gesehen und hast du diesen überspitzten Darsteller gesehen, der um das Hotelzimmer gebettelt hat und dann im Auto geschlafen hat vor seiner ersten Runde beim Challenger Hauptfeld?
Hast du den Film gesehen? Nee, ich habe den Film tatsächlich nicht gesehen. Er war auf meiner Liste und ist irgendwo nicht unter den ersten 10 auf der Liste, die ich noch schauen möchte an Filmen, aber er ist da irgendwo noch drauf. Hat sich bislang nicht ergeben, weil auf der einen Seite hat mich die Vorschau am Anfang schon ziemlich gecatcht, aber dann haben mir ein paar Szenen, weil sie meines Erachtens, wie ich mich richtig erinnere, wenn ich mich richtig erinnere, ein bisschen abgeschreckt, weil sie zu überspitzt waren und dann doch nicht ganz so viel mit der Realität zu tun hatten, wo ich dann gesagt habe, ja, okay, also eigentlich reizt mich das dann doch nicht. Und jetzt die Szene, die du angesprochen hast, mit dem im Auto schlafen und sich vorher um das Hotelzimmer betteln, ja, weiß ich nicht, da muss ich schon ein Auge zudrücken beim Film gucken.
Da muss man schon auf die Future Tour runtergehen, ne? Challenge ist es nicht. Nee, aber also ich habe das mal auf die Liste, auf die inhaltliche Liste heute unseres Podcasts mit draufgenommen, weil ich hatte das auch eigentlich ganz oben auf meiner Liste stehen. Dann ist es irgendwo irgendwie verschwunden und dann habe ich vorgestern, als ich nicht schlafen konnte, es auf einmal angezeigt bekommen bei Amazon Prime und habe einfach spontan draufgeklickt und hab's geguckt. Und ich wollte unbedingt mit dir heute drüber sprechen und ich möchte auch, dass ihr uns schreibt, bitte, über wo auch immer, auch auf über YouTube oder über DMs, über die Insta-Seite oder halt über Patreon. Und ich werde auch auf jede einzelne Nachricht dazu antworten, weil ich will mit euch darüber diskutieren und mit dir jetzt auch so, auch wenn du jetzt noch nicht mit mir darüber diskutieren kannst. Aber ich war geschockt von diesem Film. Und dann ich habe mir auch zum ersten Mal in meinem Leben, ich habe mir auch zum ersten Mal in meinem Leben wie so ein zwangsneurotischer Filmkritiker Google-Rezensionen über den Film reingezogen. Ich habe das dann gegoogelt und bin auf die Google-Rezension und auf die Filmseiten. Und weil ich war selten bei einem Film und schon gar nicht bei einem Sportfilm so geschockt und hin und her gerissen, ob ich den Film A komplett bescheuert fand oder B er skandalös gut war. Und auch jetzt, 48 Stunden danach, habe ich noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Es war ganz komisch. Also, ich werde jetzt hier nicht krass spoilern, aber ich werde euch zumindest mal grob erklären, um was es geht. Es geht um eine toxische Dreiecksbeziehung dreier Tennisspieler, zwei konkurrierende Männer, die zu den besten amerikanischen Junioren-Tennisspielern gehörten. Der Film startet in der Gegenwart und findet dann in drei, vier verschiedenen Zeitzonen statt. Unter anderem an dem Wochenende, wo die beiden zusammen das US Open Juniors Finale gewinnen und im Einzelfinale bei den Juniors, bei den US Open auch aufeinandertreffen. Also sie sind zwei Prodigies, die auch kurz vor großen Sponsoren stehen und sich zeitgleich verlieben in die beste Juniorenspielerin aus den USA, die schon noch höher anzusiedeln ist, die das Einzelfinale bei den Mädchen schon gewonnen hat, die schon ausgerüstet ist mit einem Sponsorenvertrag von Adidas und als das nächstgrößte Ding zählt. Und es entwickelt sich so eine ganz toxische Dreiecksbeziehung, mit Irrungen und Wendungen. Also die beiden Jungs sind auch bisexuell, haben auch Selbstgefühle füreinander, stehen aber zeitgleich auch auf Frauen und insbesondere auf sie. Und es geht um diese toxische Dreiecksbeziehung und dann in drei, vier verschiedenen Zeitzonen um die komplett unterschiedlichen Entwicklungen der Karrieren dieser drei. Also das Mädchen, jetzt, ich höre jetzt auf zu spoilern, aber das Mädchen hat eine schwere Verletzung und die Karrieren der anderen beiden, der beiden Männer nehmen komplett unterschiedliche Richtung, komplett unterschiedliche Richtungen ein. Und einer von den beiden ist tatsächlich so ein Spieler aus der zweiten, dritten Reihe. Und da wird es halt da wird es halt so dargestellt, als wäre das Challenger-Leben wirklich Abschaum. Und er kann sich halt kein Hotel, dann kommt man in der Realität an und er bettelt halt um das Hotelzimmer, weil seine Kreditkarte gesperrt ist, schläft dann im Auto und spielt sich dann bei diesem Challenger-Turnier hoch, wo der andere einfach nur eine Tour runtersteigt, weil er gerade ein paar schlechte Spiele gemacht hat und sich Selbstvertrauen holen will auf der Challenger-Tour. Und da clasht dann halt diese Dreiecksbeziehung. Und das ist so intensiv, dass es mich komplett geschockt hat, auch davon hat ablenken lassen, dass die Tennisszenen so lala sind. Also der eine Profispieler zum Beispiel macht so Aufschlag von so hier hinten. Also jetzt bei YouTube könnt ihr es sehen. Ja. Und ich habe immer noch keine Meinung dazu. Ist jetzt schade, dass du es nicht gesehen hast. Bitte hol es nach, guck mit deiner Freundin mal den Film und sag mir dann bitte in der nächsten Folge oder hol Alina auch mal mit ins Bild rein und dann analysieren wir diesen Film, weil ich bin totaler Fan. Ich weiß nicht, das kannst du mir aber beantworten. Ich bin totaler Fan von Sportfilmen. Und so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, du bestimmt auch. Und was ist da dein Lieblingsfilm? Das würde ich dich jetzt einfach mal fragen.
Also natürlich so Sportfilme amerikanischer Machart, weil die es natürlich schaffen, irgendwie die große Bühne, den Werdegang des Sports mit auch sehr, sehr guten Schauspielern zu hinterlegen. Einer der bekanntesten jetzt Tennisfilme ist natürlich King Richard, der den Werdegang von Venus und Serena Williams nochmal ein bisschen bildlich darlegen soll. Ich finde tatsächlich so einen Basketballfilm, wo es eher um den Trainer geht, Coach Carter.
Ist in meinen Top 3 All Time.
Ja, sensationell, einfach unfassbar gut gemachter Film, ohne jetzt ganz krass zu überdrehen in alle Richtungen.
Samuel L. Jackson in der Hauptrolle,
Genau,
ja.
das meine ich halt auch mit guten Schauspielern. Das spielt natürlich dann bei einem Film auch eine relativ große Rolle, wie der dann besetzt ist und von wem das Ganze gespielt wird.
Was auch kurz mal, um einzuhaken, bei dem Challengers-Film, die meisten Rezensionen waren eher so, dass sie die Handlung und die Charaktere schwach fanden, aber der Film getragen wird von den starken Schauspielern. Es sind zwei, die Männerrollen sind von zwei eher unbekannteren Schauspielern, die das aber wirklich gut gemacht haben. Aber der Film wird halt im hohen Maße, sowohl in der Außendarstellung, aber auch von der Schauspielerleistung von Zendaya getragen. Ich habe noch nicht so viele Filme mit Zendaya gesehen, die ein absoluter Superstar ist. Zendaya Coleman, die über 60 Millionen Follower hat auf Instagram, also wirklich ein mega weltweiter Superstar. Aber ich konnte ihre schauspielerischen Fähigkeiten noch nie so groß einschätzen. Aber also die hat schon eine krasse Ausstrahlung in den Filmen und kann verschiedene Emotionen super zum Tragen kommen lassen. Also das war schon gut, aber ich habe dich unterbrochen, ja. Also mach mal deine Top 3 und ich mache meine Top 5, weil ich bin totaler Sportfilm-Freak.
Dann finde ich tatsächlich auch Moneyball mit Brad Pitt natürlich
Fair.
sensationell. Und ja, das sind eigentlich die mir jetzt gerade so. Ich habe da sicher noch ein, zwei vergessen.
Ja, ich habe mich ein bisschen
100% was.
vorbereitet und ich
Ich
bin
sag,
sicher.
wenn du jetzt nochmal reingehst, sage ich, ja, den auch,
Kenne
stimmt.
ich.
Ja, genau.
Okay.
Also,
Also die Filme, die du genannt hast, und werden wahrscheinlich, wir sind ja in der Zielgruppe dass viele auch allgemein Sport, wir wissen das ja, dass nicht nur Tennis geschaut wird, sondern viele allgemeine Sportfans sind, der wird bei euch auch bestimmt, wird bei euch bestimmt auch klingeln. Also bei den Filmen, die du genannt hast, Safe, Coach Carter, Must Watch, Moneyball auch sehr, sehr gut gemacht. Ja, dann habe ich noch Unbesiegbar, der Traum. Ich habe eben nochmal geguckt, Unbesiegbar, der Traum seines Lebens, ist mit Mark Wahlberg, ein Film aus den 70ern über die Philadelphia Eagles, NFL-Team, über einen Nicht-Profisportler, der bei einem Tryout von einem neuen Trainer, der ein bisschen verzweifelt ist und einfach nach einer schlechten Saison die Fans einheizen will, sagt, alle Fans können zu einem Tryout kommen und er ist halt ehemaliger College-Spieler, ist aber schon 31 und kommt dann mit ins Trainingslager und dann geht es darum, wie er es in den Kader schafft der Philadelphia Eagles und dann sogar mit denen später den Super Bowl holt. Das ist nach einer wahren Geschichte in den 70er Jahren, ist wirklich so passiert. So eine richtige Feel-Good-Story, aber auch gut gemacht mit geilen Football-Szenen und nicht so komplett, weißt du, so aus der, wo man sagt so, hey, nee, das niemals ist das so passiert. Und Mark Wahlberg auch, ja, passt wunderbar. Das ist vielleicht ein bisschen Außenseiter-Tipp. Und dann gibt es noch einen Film, den eigentlich jeder kennen sollte und jeder gesehen haben sollte, die Titans, mit Denzel Washington als People of Color Coach, auch aus den 60ern, 70er Jahren. Da geht es um Rassentrennung an einer Schule in den USA, die zusammengeführt werden, schwarze und weiße Schüler. Und er ist natürlich Denzel Washington, People of Color, ein schwarzer Football-Coach, der die Chef-Coach-Rolle bekommt, nachdem da jahrelang ein weißer Coach erfolgreich gearbeitet hat. Und da geht es dann sowohl um Rassentrennung als auch um die erfolgreiche Zusammenführung eines College-Teams. Hochemotional, super gut gemacht, perfekte Football-Szenen, muss man gesehen haben. Also diese beiden Filme auf jeden Fall. Und dann noch, um die Top 5 zu vervollständigen, 42 über den Baseballspieler, den, warte, Jackie Robinson, glaube ich.
Auch aus den 70ern oder was? Deswegen
Nee.
kenne ich die nicht.
Jackie Robinson war der erste, die war 42, die wahre Geschichte einer Sportlegende, war der erste farbige, beziehungsweise People of Color Spieler, der es in die MLB geschafft hat, noch vor dem Krieg, noch vor dem Zweiten Weltkrieg, und wird gespielt in hervorragender Form von Chadwick Boseman, der ja vor Jahren leider an Krebs verstorben ist. Und Harrison Ford spielt den Owner von dem Team in hervorragender Art und Weise. Geht es natürlich auch um Farbe bei den Menschen, amerikanischer Film, aber auch mit tollen Baseball-Szenen und erschreckend, wie nahbar es dargestellt wurde, wie der Rassismus damals gang und gäbe war und sich der erste schwarze Spieler in dieser Profiliga gegen Fans, Funktionäre und Spieler durchsetzen muss. Ganz toller Film. Also das wären meine Top 5.
Ja, krass, du bist auch sehr, sehr auf die Geschichte immer eingegangen, ne? Also für dich muss so ein Film eigentlich auch ein bisschen Tiefe haben. Deswegen ist jetzt Rocky Balboa nicht reingekommen.
Habe
Und
ich natürlich auch alles gesehen,
ja, mir ist so
aber
eingefallen, der Film heißt Warrior mit Tom Hardy. Ist auch unfassbar für mich, der Film. Aber es ist kein Sportfilm, es ist halt ein Boxfilm, ein Kampffilm, also so.
Ich glaube, den habe ich auch gesehen, ja. Ich glaube, ich habe, also ich würde mich jetzt schimpfen und sagen, ich glaube, ich habe 95% aller existierenden Sportfilme in der Geschichte der Menschheit gesehen, und darunter waren noch einige sehr schlechte. Nächste Woche sage ich
Das
euch die
ist
Top 5, die Top 5 der schlechtesten Sportfilme.
ja.
Aber es werden wahrscheinlich auch einige von euch da draußen, die Hände über den Kopf geschlagen haben und sagen so, Janik, was ist das denn für eine Top 5, oder warum hast du den und den Film nicht genannt? Also schreibt uns das bitte gerne mal. Und falls ihr noch Empfehlungen habt, vielleicht schafft es der eine oder andere, mir einen Film zu empfehlen, den ich noch wirklich noch nicht gesehen habe. Dann bin ich euch dankbar, weil so Sportfilme konsumiere ich
Ja.
nachts immer sehr gerne.
Ja, es wird schwer, dir einen zu empfehlen, den du nicht gesehen hast, wenn du schon Challengers gesehen hast.
Aber Challenger haben wahrscheinlich die meisten von unseren HörerInnen gesehen.
Ja,
Aber
das stimmt.
jedenfalls, seh mal zu, dass du den guckst.
Hausaufgabe.
Ja, wirklich, Hausaufgabe. Ja.
Ich werde die nächste Folge so anfangen. Boah, was hast du mir da für einen Film empfohlen?
Ja, ich glaube auch, also ich sage jetzt mal Folgendes: Ich glaube, einfach aufgrund deiner Herkunft und deines Daseins als Tennisprofi, du wirst ihn komplett zerreißen wahrscheinlich und sagen so, ey, das kann nicht wahr sein. Aber ich bin sehr gespannt, ja.
Okay, alles klar, schaue ich mir an.
Gut. Harter Cut, meine Damen und Herren. Der Advantage Podcast kümmert sich wieder für einige Minuten um das leidige Thema Doping im Sport und im Tennis. Kollege Edmund Willichsen, der ja hier auch in der Sonderfolge über den Dopingfall von Jannik Sinner ausführlich zu Gast war, gerne mal runterscrollen und nachhören, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Einer der erfahrensten und besten Doping-Experten slash Journalisten, die wir haben auf dieser Welt, hat ja ein Substack, also ein Newsletter, Honest Sport, also ehrlicher Sport auf Deutsch, den wir hier schon mehrmals empfohlen haben. Und dort hat er hinter der Paywall ein Longread, also ein langes Lesestück, veröffentlicht. Wir nehmen auf am Mittwoch, den 6. August. Er hat es veröffentlicht gestern, am Dienstag, den 5. August, über den Dopingfall von Kamil Majdczak, den Polen, der auf vier Substanzen positiv getestet wurde und eine verkürzte Strafe von 13 Monaten erhalten hat. Da waren am Anfang auch 4 Jahre im Raum und mittlerweile wieder spielt und ja auch in Wimbledon in der zweiten Woche stand und Turniere gewonnen hat und wieder unter den Top 100 ist. Und in dem Stück geht es nicht um neue Verfehlungen von Kamil Majdczak, also es gibt keinerlei Vorwürfe in dem Sinne, aber Wolli, es geht um den ehemaligen Ernährungsberater von Kamil Majdczak, der ja gewisse Dinge gemacht hat und gepostet hat, die äußerst fragwürdig sind. Und da möchte ich euch jetzt mal mitnehmen, um auch zu zeigen, wie leicht man eigentlich mit Open Source Recherche, also mit offener Internetrecherche, die allen zugänglich ist, Dinge rausfinden kann, die zumindest mal große Bauchschmerzen hervorheben. Es ist ja auch so, dass jetzt in dem neuen Anlauf, den Kamil Majdczak genommen hat, nach der abgesessenen Dopingsperre, wir haben ja hier auch schon groß drüber diskutiert, verdient jeder seine zweite Chance, sollte man Spieler mit Doping-Historie coachen. Christopher Kaas ist ja erfolgreich im Coaching-Team von Kamil Majcak. Die Erfolge sprechen ja für sich. Das haben wir ja alles groß diskutiert. Heute wollen wir nur über dieses Longread sprechen. Mit der Erlaubnis von Edmund natürlich, weil es ja hinter der Paywall ist, aber er möchte auch, dass das natürlich möglichst viel erfahren und ist ja auch ein Freund dieses Podcasts. Nochmal kurzer Reminder, um alle auf denselben Stand zu bringen. Zwischen September und Oktober 22 wurde Majcak, damals auf Platz 75 der Weltrangliste, bei drei separaten Dopingkontrollen während des Wettkampfs, die von der ITIA durchgeführt wurden, positiv auf den Stoffwechselmodulator GW072 und die verbotenen selektiven Androgenrezeptoren, Modulatoren, Ostarin und Ligandrol getestet. Der Spieler fiel auch bei einem vierten Dopingtest außerhalb des Wettkampfs auf GW0742 durch, der im November von der polnischen Anti-Doping-Agentur durchgeführt wurde. Keines dieser Mittel ist für Menschen zugelassen. Ja? Zwei dieser Mittel gelten oder galt in der Vergangenheit zeitweise sogar auch als Gendoping. Ich habe dafür ja ausführlich für die FAZ einen Longread damals auch drüber geschrieben. Die Stammhörerinnen sind da auf Stand. In diesem neuen Longread geht es jetzt um Folgendes. Der Ernährungsberater, der in den Ermittlungsakten auftaucht und auch in dem öffentlich zugänglichen PDF-Format aus der ITIA-Verhandlung, über den hat Edmund geschrieben, und der hat ihm laut diesem ITIA-Report, das ist Fakt, die kontaminierten Nahrungsergänzungsmittel gegeben. Also die haben ja wie so oft auf kontaminierte Nahrungsergänzungsmittel plädiert. Und die ITIA hat denen auch zum Teil recht gegeben, deswegen die verkürzte Strafe. Und der Ernährungsberater stand auch namentlich in dem öffentlich zugänglichen PDF-Format. Und was Edmund jetzt gemacht hat, und das ist so, das mache ich auch oft, und man ist dann oft geschockt, wie leicht man Dinge rausbekommt, auf der privaten, aber öffentlich zugänglichen Facebook-Seite dieses Ernährungsberaters aus Warschau, dieses Polen, hat Edmund dann mehrere Posts gesehen, mutmaßlich aus dem Küchenzimmer bei ihm zu Hause, weil er hat dann Posts, die über Doping gingen, mit Essen-Posts verglichen, die seine Freundin für ihn gemacht hat, mutmaßlich auf demselben Küchentisch. Also wenn die jetzt nicht zwei dieselben Küchentische und dasselbe Umfeld haben, in einem ganz anderen Ort, dann war das bei ihm zu Hause, weil er auch mit den Bildunterschriften leckeres Essen zu Hause und so weiter gepunktet hat. Gibt es öffentlich zugängliche Facebook-Posts, wo er über Dopingmittel informiert hat und diese Dopingmittel auch abfotografiert hat auf seinem Tisch und mutmaßlich auch in Besitz dieser Dopingmittel war? Unter anderem Meldonium, das ist dieses bekannte Herzmittel, das russische Sportler benutzt haben und wegen dem auch Maria Scharapowa damals ihre Dopingsperre absitzen musste. Diese Facebook-Post, wo er dann auch erklärt hat, und das ist das Interessante, für was das jeweilige Dopingmittel nutzen ist und wie lange es nachweisbar sein könnte. Das hat er alles öffentlich auf Facebook geschrieben und dann auch mit seinen Followern darüber diskutiert, stammen aus der Zeit unter anderem von 2017, also bevor er mutmaßlich mit dem Spieler Majcak zusammengearbeitet hat und nicht in dem Jahr, als der positive Dopingtest die positiven Dopingtests gewesen waren. Edmund hat dann natürlich als guter, erfahrener Journalist das auch journalistisch sauber gemacht und auch den Spieler Majcak, den Ernährungsberater, um den es geht, kontaktiert. Und nachdem er ihn kontaktiert hat mit seinen Fragen, sind alle Facebook-Posts dann auch gelöscht worden. Edmund hat aber natürlich die Screenshots gemacht etc. Und auch in dem Longread sind diese Screenshots zu sehen. Genau, das ist praktisch sozusagen Teil dieses Textes. Was noch interessant ist, ist, dass Feldmann, so heißt dieser Ernährungsberater, in Warschau in einer Klinik arbeitet, die auch Infusionen und Bluttransfusionen, also IVs, anbietet. Feldmann arbeitet auch in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart unter anderem mit MMA-Sportlern und Boxern zusammen. Da ist ganz interessant, um euch mitzugeben, dass zum Beispiel die MMA nicht dem WADA-Code angehört, Es gibt Sportarten, die dem WADA-Code angehören, wie der Tennissport. Also Volley gehört dem WADA-Code an, darf deswegen keine Infusionen über 100 Milliliter nehmen und nichts, was auf der WADA-Verbotsliste steht. Und dann gibt es Sportarten, die dem WADA-Code nicht angehören, unter anderem die NFL auch zum Beispiel oder die NBA in Amerika. Die haben dann ihre eigenen Regeln und da dürfen dann unter anderem auch Infusionen gesetzt werden. Aber der Text geht praktisch darum, dass dieser Ernährungsberater in einem problematischen Umfeld arbeitet, zumindest problematisch, wenn man Sportler betreut, die in dem WADA-Code angehören. Und natürlich ist es problematisch, dass wenn man in diesem Feld arbeitet, mutmaßlich in Besitz von Dopingmitteln ist und da sogar öffentlich auf seinen sozialen Medien drüber philosophiert, wohlwissend, dass das, so hat es er ausgesagt, also er hat teilweise geantwortet auf die Fragen, teilweise nicht, dass das alles zu Beginn seiner professionellen Karriere war und er nur referiert hat über Gedankengänge und Informationen von anderen und er nie wissentlich seinen Sportlern darüber informiert hat oder Dopingmittel sogar angeboten hat. Aber insgesamt ist es ein langes, sehr empfehlenswertes Lesestück, was nahelegt, wie eng alles so beisammenliegt und auch ein schlechtes Bild natürlich wirft auf die Erklärung in dem ITIA-Verfahren, dass ausgerechnet dieser Mann unabsichtlich dem Sportler Majdczak kontaminierte Nahrungsergänzungsmittel verabreicht hat, die zu diesen vier positiven Dopingtests geführt haben, mit Mitteln, die nicht an Menschen zugelassen sind. Wieder mal ein langer Yannick-Monolog, aber ihr wisst, wie so oft ist es irgendwie schwierig, auch in so einem Podcast das dann gut zu erklären, aber ich hoffe, mir ist es einigermaßen gelungen. Wolli hat verschiedene Gesichtsauszüge gemacht während meines Monologs, die er jetzt zu Worten bringt.
Das stinkt einfach so heftig zum Himmel.
Hast
Also,
du es denn gelesen? Ich habe es
ja,
dir
ich habe
nämlich natürlich,
natürlich habe ich es
ja.
gelesen. Das ist ja meine Vorbereitung auch auf den Podcast und das ist irgendwie zum Teil zum Kopfschütteln. Dann auf der anderen Seite ist es irgendwie fast schon klares Marketing. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du als Arzt, wenn du solche Methoden anbietest, die einfach nochmal ein ganz krasses Zubrot verdienen, weil die Athleten, die dazu bereit sind, halt auch tiefe Taschen haben, dich dann bezahlen dafür. Und wenn du halt eine Praxis hast und mit der so, also so offen damit suggerierst, dass du die Mittel hast, dich damit auskennst, die super interessant findest, Sportler betreust, die ja dem WADA-Code nicht unterliegen, die da am Tropf hängen und das einfach, ja, ist ja auch okay, ja, wie gesagt, wenn du in Sportarten tätig bist, wo das nicht verboten ist, dann ist das ja grundsätzlich jetzt so eine Infusion ja überhaupt nicht gesundheitsschädlich, sondern einfach nur leistungssteigernd, aber es soll halt in den WADA-Code-Sportarten nicht gemacht werden, aus Gründen. Und ja, ich verstehe halt einfach nicht, warum man sich nicht konsequenter von solchen Leuten fernhält, weil wenn ich jetzt in Deutschland auf der Suche bin nach einem Arzt, der verschiedene Fähigkeiten
Nur,
oder
dass du die Begriffe nicht wirfst, ne? Er ist kein Arzt, er ist also in Englisch Nutritionist, also er war der offiziell der Ernährungsberater für eine Zeit von Kamil Majdczak. Der hat jetzt keinen medizinischen Studiengang oder so, ne?
ja.
Also nur, dass du es nur für
Ich
alle auf
habe, ich
denselben
hab's,
Stand, ja.
ja, okay, ich habe es Arzt genannt, aber wenn ich mir Hilfe suche von Personen, die sich halt mit bestimmten Sachen auskennen, sei es ein Therapeut, der kein Arzt ist, oder halt ein Ernährungsguru oder sonst irgendwas, und der hat schon irgendwelche Verbindungen zu irgendwem oder hat man mal irgendwas gehört, so, dann halte ich mich davon fern, und zudem kommt halt noch, dass in den Dopingkontrollen, du halt als Athlet die Möglichkeit hast, ja, deine Nahrungsergänzungsmittel aufzulisten.
Hat er übrigens nicht gemacht, das war
Genau,
auch Teil,
so hat
genau,
er nicht
guter
gemacht.
Punkt.
Meine letzte Kontrolle ist jetzt 4 Wochen her. Ich habe in meinem Handy einen Notizenzettel, wo ich halt jedes Supplement habe, von jedem Supplement die Firma und die Dosis. Und das hat dann halt mal 10 Minuten gedauert, bis ich das da runtergeschrieben habe. Das musst du auf dem iPad alles so mega umständlich eintippen, weil es halt nicht in einem schönen Format ist und so. Also egal, auf jeden Fall so ich auf gerade Platz 500. Ich habe da meine Liste, ich trage das ein. Ist halt nervig in dem Moment, aber wenn du dann halt auch positiv getestet wirst und du dann ein Supplement davon halt einreichen kannst, dann hast du halt wirklich zumindest Möglichkeit auf Straflinderung. Und ja, die kriegen alle Straflinderung, obwohl sie nichts eingetragen haben und ja, mehrfach mit Sachen getestet werden, die, ja, habe ich ja schon in einer unserer ersten Folgen mich dazu, dazu Stellung genommen. Die Substanzen, das sind ja wirklich ganz, ganz krasse Mittel, die in deinen Stoffwechsel extrem eingreifen und ja, auch aus den Gründen verboten sind, dass sie halt teilweise auch krebserregend sind. Und ja, ist halt auch super, super gefährlich, langfristig für die Gesundheit sowas zu nehmen. Deswegen soll man sich ja auch unter anderem nicht mit irgendwas vollpumpen. Und ja, dass man dann immer wieder den Kontakt zu diesen Leuten sucht, die halt dann öffentlich auf Social Media auch damit irgendwie propagieren, in diesen Bereichen mit Medikamenten und Mitteln sich auszukennen. Da fehlt mir halt einfach das Verständnis für.
Was man natürlich sagen muss, klar festhalten muss, es ist nicht offensichtlich, ob Kamil Majdak diesen Ernährungsberater kannte zu der Zeit, wo diese Posts entstanden sind, ob er darüber in Kenntnis war, dass diese Posts öffentlich waren und dass es diese Posts gab, unter der Prämisse, wenn man glaubt, dass Kamil Majdak sauber war und das alles unabsichtlich war. Er hat auch nicht auf die Anfragen reagiert. Dementsprechend kann man dazu nichts sagen. Wir wissen auch nicht, wie lange die zusammengearbeitet haben, ob das nur eine kurze Phase war, in die diese positiven Tests gefallen sind. Wir wissen nur anhand von der ITIA-Untersuchung und dem öffentlich zugänglichen PDF-Dokument, dass er der Ernährungsberater war, der diese kontaminierten, mutmaßlich in Anführungszeichen kontaminierten Mittel in Nahrungsergänzungsmitteln verabreicht hat. Das muss man der Vollständigkeit halber auch sagen. Ansonsten hast du natürlich komplett recht. Dieses Lesestück zeigt und legt nahe, dass die Top-Sportarten durchdrungen sind von zwielichtigen Leuten, die partizipieren wollen am Spitzensport inhaltlich, weil sie Experten sind in ihrem Feld, aber natürlich auch monetär, weil es da viel Geld zu verdienen gibt. Ich habe letztens mal wieder auch in der Nacht, wo ich nicht schlafen konnte, keine Sportfilme geguckt, sondern alte Doping-Dokus auf YouTube. Das ist so ein bisschen mein Kink. Und habe wieder ein paar Dokus über die Operation Fuentes von 2006 geguckt, die dann im Nachgang waren und so weiter. Und das ist jetzt ja 15 Jahre her. Die war damals 2006, das war der spanische Dopingarzt, der Frauenarzt, Frauenärzte sind ja Hormonärzte, der diese Blutkliniken gemacht hat, wo Jan Ullrich damals auch dabei war, der aus der Tour rausgezogen worden sind und damals ja auch mutmaßlich Fußballer und Tennisspieler behandelt hat. Das hat ja damals die Le Monde behauptet, die französische Zeitung, und hat dann unter Druck anhand von einer Millionenklage diese Vorwürfe wieder zurückgenommen. Wir wissen aus diesen Dokus, dass damals ganz, ganz viele Ärzte, Physiotherapeuten, Ernährungsberater, Sportwissenschaftler aus den Sportarten des Radsports, der Leichtathletik, die damals ja, das wissen wir heute, durchdrungen waren mit Doping, in die großen Sportarten vorgedrungen sind, in den Fußball, in den Tennis, in Basketball, in alle Sportarten, wo es Millionen zu verdienen gibt, weil für diese Experten auf ihrem Feld einfach mehr Geld zu verdienen war im Profifußball und im Tennis als in der Leichtathletik. Und da waren halt auch Leute dabei mit schlechten Lebensläufen, mit dopingdurchdringenden Lebensläufen. Und das hat sich bis heute auch nicht geändert, beziehungsweise ist noch schlimmer geworden. Wir haben ja erst vor 2 Wochen erfahren, beziehungsweise vor 2 Monaten erfahren, dass einer der Angeklagten aus der Operation Aderlass 2019 von diesem Dopingarzt, der Blutdoping gemacht hat in Erfurt, dass einer seiner Leute immer noch für das Team Ineos gearbeitet hat, im Radsport, das an der Tour de France teilgenommen hat. Team Ineos ist das ehemalige Team Sky mit den mehrmaligen Tour de France-Siegern Froome und der viermal die Tour de France gewonnen hat, der eng mit diesen Menschen zusammengearbeitet hat, und der war jetzt immer noch in diesem Team drin und hat sowohl für das slowenische, denkt mal ein bisschen nach, für das slowenische Nationalteam als auch für Team Ineos gearbeitet und ist jetzt auf Druck der ARD-Doping-Redaktion, dieser Dokumentation, Wally, die ich dir empfohlen habe und hier auch im Podcast vor ein paar Wochen angepriesen habe, während der Tour de France jetzt von seinem Team abgereist und steht jetzt wieder unter Nachverhandlungen, unter Untersuchungen der Testfirma, die im Radsport testet. Ja, solange solche Leute, trotz Vorwürfe, der war bei der Staatsanwalt München 1, in den Dokumenten wurde er vorgelesen, als jemand, der Eigenblutdoping und so weiter mit Sportlern vorbereitet und durchgeführt hat. Der war jetzt immer noch bei einem bei dem Team Ineos dabei, das fast jede Etappe vorne Ausreißer hatte. Ja, solange solche Leute immer noch in diesen Sportarten eine Rolle spielen, muss man einfach darüber berichten und immer wieder den Finger da in die Wunde legen, weil diese Sportarten sind durchdrungen. Und anhand dieses Beispiels sieht man auch, dass auch im Tennissport solche Leute Platz finden. Und du sagst, du würdest niemals mit so jemanden in Verbindung kommen. Es gibt wahrscheinlich mutmaßlich Manager, Agenten, Umfelder von Tennisprofis oder sogar Tennisprofis selbst, die vielleicht sagen, ich bin nicht fit genug, ich will bei dem Punkt was machen und an die Grenze des Erlaubten gehen und sich da dann vielleicht auch drüber hinaus bewegen. Ja. Weil einfach die Konkurrenzsituation so groß ist und weil halt auch so viel Geld zu verdienen ist.
Ja, das passiert ja anscheinend. Sonst hätten wir nicht so viele positive Tests.
Wenn man dem Glauben schenkt, dass die nicht alle aufgrund von kontaminierten Nahrungsergänzungsmitteln oder Tortellinis oder anderen Erklärungen zustande kommen.
Ja.
Küssen, Oralverkehr.
Medikamente von Familienangehörigen.
Genau.
Also du, wenn die Ausreden, die Erklärungen, die kannst du ja wirklich, jetzt hast du genügend Vorlagen.
Ja. Wir wollen auch nicht immer auf demselben.
Alle parat.
Wir wollen auch nicht immer auf demselben rumhacken, aber das war auf jeden Fall nochmal wichtig. Also was für euch, glaube ich, wichtig ist, also gerne, wenn ihr möchtet, auch Edmund unterstützen und das ganze Stück mal lesen. Es ist zu 30% free und dann geht's hinter die Paywall. Aber die Kernaussagen haben wir euch jetzt auch for free hier gegeben. Wichtig ist, dass ihr mitnehmt, dass diese Leute in den Umfeldern existieren und dass wir extrem vorsichtig sein müssen, auch wie wir das in Zukunft bewerten und wie es weitergeht. Über alles andere möchte ich gar nicht reden, auch über sein jetziges Umfeld nicht und so weiter. Es ist alles sehr sensibel. Also ich habe zum Beispiel auch, ich weiß nicht, was du für ein Verhältnis hast mit Christopher Kaas. Christopher Kaas war auch hier ja schon öfters im Podcast zu Gast. Der folgt auch unserer Podcast-Seite, der sieht unsere Stories, der hat auch gesehen, dass wir gestern die Story von Edmund in der Insta-Story hatten und so weiter. Es ist natürlich eine sensible Situation. Ich habe mit Christopher auch darüber noch nicht geredet. Ich habe ihn auch nicht kontaktiert, weil es auch keinen Not tut, weil ich jetzt keinen journalistischen Auftrag habe über diesen Podcast hinaus. Aber es ist sehr sensibel alles, ja.
Ja.
Aber wie du es am Anfang gesagt hast, diese ganze Sache stinkt schon ein bisschen zum Himmel, ja?
Ja, genau. Also ich habe zum Kasi ein gutes Verhältnis.
Ich auch. Also eigentlich, wir haben nur seitdem keinen Kontakt mehr gehabt eigentlich.
Ja.
Und auch nicht mehr über den Weg gelaufen.
Genau, unsere Wege haben sich jetzt auch nicht so oft gekreuzt. Und ich glaube, dass man da bei der Komplexität an Themen, die wir hier behandeln, und wir versuchen da ja auch so differenziert wie möglich und uns zu äußern. Du als Journalist, ich auch als aktiver Profisportler, Kollege, aber natürlich ist dann hier und da mal eine Sache vielleicht nicht immer so unfassbar angenehm, aber das bringt halt einfach die gegebene Situation mit sich. Und ich glaube, wie gesagt, bei einer guten Mischung aus Sensibilität und differenzierten Sätzen, glaube ich, ist es schon okay.
Sehr gut. Wally, ich habe ein Quiz für dich vorbereitet, harter Cut.
Uiuiui.
Wir kommen nach Montreal zum Masters. Wir haben jetzt natürlich mit unseren Themen schon wieder ein bisschen überzogen, aber kurz reden wir noch über das Masters-Turnier in Montreal, sonst wären wir kein Tennis-Podcast. Ich suche gerade den richtigen Tweet dazu. Genau. Heute Nacht, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, ist Taylor Fritz ins Halbfinale eingezogen des Masters-Turnier in Toronto mit einem Zweisatzsieg über Andrei Rublev. Meine Frage ist, Taylor Fritz war der erste Amerikaner all time, der bei jedem Masters-Turnier das Viertelfinale erreicht hat. Und jetzt habe ich eine geile Statistik gefunden, welche Masters-Turniere Sampras, Agassi, Roddick und Michael Chang nicht geschafft haben, ins Viertelfinale zu kommen.
Sandplatz.
Gut, das wollte ich gerade sagen, tipp mal ein bisschen. Das hast du schon
Ja,
mal sehr gut natürlich gemacht.
Rom, Madrid, Monte Carlo,
Monte Carlo, da bleiben wir
Hagen.
sehen. Sampras, Agassi und Roddick haben allesamt in Monaco nicht das Viertelfinale erreicht.
Wer sagt mal Monte Carlo? Keiner sagt Monaco.
Monte
Ja.
Carlo. Jim Courier hat in Hamburg niemals das Viertelfinale erreicht. Hamburg ist er jetzt Madrid. Die Lizenz, Masters-Lizenz ist seit 2010 in Madrid. Und Michael Chang hat sowohl in Monaco als auch Hamburg es nie erreicht. Aber ich fand die Statistik wahnsinnig, weil das ja, also so, zumindest jetzt mal Sampras und Agassi und auch Roddick hat ja einen Slam gewonnen, aber Sampras und Agassi als 14-Maliger und Agassi hat, glaube ich, 8. Und Agassi hat ja auch den Grand Slam voll gemacht. Dass die das nicht geschafft haben, ist schon krass. Weil er hat ja auch, also Roddick hat, Agassi hat zum Beispiel ja auch die French Open gewonnen, also der kann ja auf Sand spielen, ja. Krasse Statistik.
Ja, aber die Amerikaner werden halt auch immer besser auf Sand, weil die Tour an sich einfach, ich will nicht sagen globaler wird, aber du musst einfach auf allen Belägen spielen können und die haben, so wie die Südamerikaner inzwischen halt auch super und Spanier super Ergebnisse bei Rasenturnieren erzielen, werden jetzt halt auch die Amerikaner immer mehr ihre alten Vorurteile los, dass sie sich auf Sand nicht so bewegen können und so. Ja. Dadurch, dass die Tour halt auch immer komplexer wird und du immer mal den Sommer auch viele Events in Europa hast, Trainingslehre, das passt sich ja alles an über die Jahre.
Und ganz wichtig, in Orlando, in der USTA-Zentrale, in dem großen Trainingskomplex, sind seit geraumen Jahren auch Sandplätze in dem neuen. Darüber haben Taylor Fritz und Francis Tiafoe auch schon des Öfteren bei Pressekonferenzen geredet. Das hilft natürlich auch, ne, weil es kaum Sandplätze gibt in Amerika, in dem gleichen Sinne, so wie wir das hier mit der Muttermilch mitbekommen haben in Deutschland. Das hilft natürlich auch in der Vorbereitung des Ganzen. Aber ich fand die Statistik wahnsinnig interessant.
Ja.
Hast du den Fight gesehen zwischen den Fast-Fight zwischen Coboli und hilf
Shelton.
mir kurz, Ben Shelton,
Ja.
genau. Ein Namens
Ja, ich dachte, du
Dings pro Folge ist.
nennst jetzt einen Schauspieler von
Nee,
Challengers. Das wäre
ich
gut
hätte fast
gewesen.
die ich hätte fast die perfekte Folge gehabt, aber ihr wisst das, ein Namens Aussetzer pro Folge ist bei mir Pflicht. Ja, Ben Shelton hat gegen Coboli gewonnen und danach hat er sich ziemlich mit breiter Brust am Netz vor ihm aufgebaut. Hast du das gesehen?
Ja, du, ich musste es mir 18 Mal anschauen und die
Um zu
Highlights
verstehen, was los ist.
und das Ende, um überhaupt mal zu verstehen, was da los ist, weil der Italiener halt auch ja voller Adrenalin jetzt auch nicht sein bestes Englisch und die besten Erklärungen auspackt, um irgendwie seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen.
Was war denn los?
Ja, meine Recherche hat ergeben, war natürlich ein unglaublich intensives Match. 7-6 im dritten für Shelton, Coboli bei 5-4 im dritten zum Match serviert. Matchball sogar abgewehrt, dann bei 5-6, also fast auch zwei Breaks in Folge bekommen. Und ja, war halt eine hitzige Partie. Und im ersten Punkt vom Tiebreak im dritten Satz hat Ben Shelton eine Vorhand Inside Out aus der Mitte gespielt, würde ich sagen, die er so ein bisschen spät trifft. Und das war halt, ja, war auch ein bisschen Glück dabei. Sah jetzt technisch nicht aus wie bei Roger Federer. Und dann hat Coboli halt einmal so ein bisschen irgendwie, so ein bisschen nachgeäfft. Ja. Und das hat Shelton direkt gesehen und hat direkt zu ihm rübergeschaut nach dem Motto, was willst du jetzt? Und das hat sich dann nicht wirklich hochgeschaukelt. Im Tiebreak kann man gar nicht sagen, aber das war dann auf jeden Fall Diskussionspunkt am Netz, weil Shelton am Anfang den Handshake verweigert hat. Ja, wollte ihm so nicht die Hand geben. Die Hand war so seitlich bis hinterm Rücken. Und ja, dann haben die es erstmal ausdiskutiert und Kobolli hat es so erklärt, dass ja, es ging darum, dass sie sich ja eigentlich gut verstehen außerhalb vom Platz, dass sie Freunde sind. Und Kobolli hat gesagt, du, ich gönne dir das Match, du hast auch verdient gewonnen. Ich habe zum Match aufgeschlagen, es war ein intensives Match, wir haben 3 Stunden gespielt, ich habe die ganze Zeit nichts gesagt. Verzeih mir bitte, wenn ich einmal aus der Emotion raus ja, dich nachäffe oder da eine Geste mache. Das hat nichts mit dir zu tun. Es ist nichts Persönliches, sondern hat, so habe ich es verstanden. Es hat mich einfach in dem Moment aufgeregt und ja, ist mir dann quasi so rausgerutscht oder hat mich drüber aufgeregt, aber nicht, war nichts Persönliches. Und der Shelton halt noch 3, 4 Mal nachgefragt, ob es halt wirklich gegen ihn war oder ja, persönlich oder nicht persönlich, das haben die dann ausdiskutiert. Deswegen habe ich das am Anfang auch überhaupt nicht verstanden, worum es da geht. Aber es ging dann halt um diese eine Szene. Ich glaube, das kennt man auch beim Tennis, wenn man sich über die Technik vom anderen oder irgendeinen Glückschlag aufregt, und dann so ein bisschen nachäfft. Das hat dann halt immer so ein bisschen einen arroganten Zug und kommt beim anderen natürlich auch nicht so gut an. Und dann haben sie da am Ende dann irgendwie eine Lösung gefunden. Und ich glaube, ja, am nächsten Tag wird das dann auch kein Thema sein, aber es war ein Aufreger, den man erstmal extrem intensiv untersuchen musste, um rauszukriegen, was da überhaupt los war. Ja.
Hattest du schon mal in irgendeinem Ansatz eine vergleichbare Situation als Profispieler selbst oder bei einem Teamspiel mit einem Teamkollegen, wo es in Richtung handgreiflich ging? Oder wo du dich auch persönlich mal so aufgeregt hast, dass du für deine Verhältnisse sehr erbost warst?
Ja, auf jeden Fall. Also, das
Erzähl
gibt's,
mal.
das, ja, da kann ich jetzt gar nicht so ein Beispiel nennen, aber es gibt natürlich schon auch Spieler, die dafür bekannt sind, ab und zu persönlich zu werden, bei den Seitenwechseln was zu sagen, im Match immer eine gewisse Brisanz reinzubringen, indem sie Sachen kommentieren und dich provozieren. Das weiß man halt meistens schon vorher. Und ja, also das kommt schon öfters vor. Also ich glaube, je professioneller das Level wird, desto weniger passiert es. Aber vor allen Dingen in den Mannschaftsspielen ist das schon, kommt es schon immer mal wieder vor. Und ich glaube, auch in der Liga hatte ich die größten Auseinandersetzungen, wo sich Situationen aufgeschaukelt haben, weil halt ja verschiedene Charaktere und Verhaltensweisen aufeinander getroffen sind. Vor allen Dingen, ja, wenn man den anderen vielleicht als arrogant einschätzt und der sich aufführt, das sind eigentlich immer so die größten Auslöser, so wie jetzt in dem Fall auch. Aber auf der Challenger-Tour zum Beispiel passiert das fast überhaupt nicht. Und sonst natürlich im Tennis immer. Ja, was, also einmal im Monat
Gut, ich sehe immer
irgendwo.
nur die,
Ja.
ja, aber das ist doch schon viel. Also auf der Challenger Tour sieht man doch schon manchmal diese Highlight-Videos, wo Leute den Kopf verlieren. Also ich finde, auf diesen kleinen Turnieren siehst du schon manchmal so Dinge, die halt krass sind. Aber
Ja, stimmt schon.
du bist natürlich täglich auf
Aber
diesen
gemessen
Plätzen
an
und
der
denkst dir dann
Anzahl.
so, ja, genau, du denkst dir dann halt einmal im Monat, das ist ja nicht viel. Und ich sehe dann immer nur die Ausschnitte einmal im Monat und bin nicht täglich auf der Anlage, deswegen habe ich eine andere Relation als du
Ja, das stimmt.
dazu.
Also es gibt ja auch so verschiedene Instagram-Seiten, die von den Challenger-Turnieren jetzt teilweise die Clips
Ja, da
zusammenschneiden.
fallen auch mal Schüsse neben der Anlage, ja, im
Ja.
Kongo.
Ja, das stimmt. Also da geht es dann auch eher um ja, die Austragungsorte der Turniere, ob die alle
Du
so
hast doch auch einen
richtig sind.
persönlichen Sponsorvertrag mit dem Challenger-Turnier in Kongo, weil du hast doch über deine Kanäle auch immer viel Werbung für das Turnier gemacht.
Das war im, was war es dieses Jahr, ne? Ja, gut, also.
Nächstes Jahr fahren wir zusammen dahin, machen wir live.
Das wird dann mein letztes Turnier, wenn
Ja,
ich irgendwann
meins
mal in
auch.
Afrika spiele.
Wenn wir bis nächstes Jahr keine Sponsoren haben, die zu uns passen, dann fahren wir nach Kongo und riskieren.
Ja.
Okay. Spaß beiseite, aber dieses Turnieren, aber ich finde sogar, dass die beiden, also um zurückzukommen, Kobolli und Shelton, das sogar ganz gut und wertschätzend gelöst haben. Also du hast ja gesehen, die waren beide von ihrer Körpersprache und von ihren Emotionen eigentlich total gegeneinander, haben es aber auf ein Niveau geschafft, wo sie es zumindest in die Augen gucken konnten, sich die Hand geben konnten und die waren zwar immer noch sauer aufeinander, aber es war trotzdem ein wertschätzender Moment, wo man gesehen hat, hey, man kann in solchen Situationen die Situation des anderen zumindest ansatzweise nachvollziehen, sich die Hand geben und einfach von dann ziehen, ohne dass es irgendwie ein PR-Desaster gibt für das Turnier und für die Spieler. Das war, weil es hätte auch anders ausgehen können, wenn einer der beiden Spieler wirklich auf Krawall gebürstet war. Generell habe ich das Gefühl, dass in Toronto die Atmosphäre, wie öfters in Nordamerika, durchaus angeheizt ist, auch von den Zuschauern. Wir haben ja jetzt auch bei Alexander Zverev den Vorfall gehabt. Sowas würde mich übrigens, Wolli, das möchte ich jetzt von dir als Tennisprofi auch wissen, sowas würde mich komplett verrückt machen, wenn da ein Fan, ich habe das schon im Amateurbereich, wenn Einzelne mich im Amateurbereich extra rausbringen wollen, in einem Teamwettkampf, gibt's ja immer mal ab und zu so Arschlöcher, oder bei einem Turnier und du hast das Gefühl, der klatscht jetzt die ganze Zeit gegen dich in Momenten, wo es überhaupt nicht passend ist, als aus Sportsicht, nicht subjektiver Sicht, bin ich immer sehr, 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 sehr kurzzündig unterwegs. Und deswegen konnte ich mich voll mit Sascha da identifizieren in der Situation. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, im Viertelfinale gegen Popirin, der ja das Turnier letztes Jahr gewonnen hat, war kurz vor Matchende ein störender Fan, der ich weiß gar nicht, was er genau gemacht hat. Das wurde nicht so richtig ersichtlich. Auch aus den Medienberichten habe ich es nicht so gesehen. Der hat nur reingerufen, irgendwas Störendes, in die Aufschlagbewegung sogar rein, als Sascha zum Matchgewinn serviert hat. Was sagst du da als Tennisprofi zu? Also ich wäre ausgerastet.
Ja, er hätte es ja super gelöst. Also ich glaube, es ist egal, was er da sagt genau. Beim Tennis ist es immer schon gut störend, wenn man beim Ballwurf irgendwas Lautes von sich gibt. Und Sascha musste ja auch ein, zwei Mal den Aufschlag da abbrechen und hat ihm dann nach dem Matchball einen schönen Gruß mit dem Bye-bye nach oben geschickt. Ja, richtige Reaktion, fand ich auf jeden Fall gut. Konnte ich nachvollziehen, dass da so ein bisschen Hass dabei war.
Spielt heute Nacht im Halbfinale gegen Khachanov, den er auch schon öfters geschlagen hat. Positives Head-to-Head, unter anderem im olympischen Einzelfinale in Tokio damals geschlagen. Und was ich mir wünschen würde, ist ein Finale gegen Taylor Fritz. Das würde ich so ein bisschen unter die Kategorie verbuchen, Best of the Rest gegeneinander. Sinner und Alcaraz fehlen ja in Kanada. Djokovic klammern wir jetzt mal aus. Da haben wir ja schon öfter drüber diskutiert, auf welchem Niveau jetzt Djokovic gerade agiert. Aber dass Sinner und Alcaraz über Fritz und Zverev sind, kann man ja objektiv so nachweisen. Es wäre also ein Finale Best of the Rest und in deren persönlichen Duellen natürlich ein Duell, wo er dieses Phlegma des Angstgegners wegbekommen könnte mit einem Masters-Titel, den er ja auch schon seit, ich glaube, seit 2, 3 Jahren keinen Masters-Titel mehr gewonnen hat. Genau, darauf würde ich mich freuen, darauf würde ich dann auch nachts aufstehen. Grüße an den Kollegen Andreas Thies, der heute Nacht bis 4 Uhr nachts kommentiert hat in der Session. Das würde ich mir auf jeden Fall angucken. Und das wäre, glaube ich, auch ein Highlight auf dem Weg hin zu den US Open, oder?
Ja, absolut. Also, ja, definitiv.
Aber er macht es auch gut. Also ich habe ein bisschen was gesehen. Ich habe immer mal geguckt, dass ich einen Satz gucke. Er kommt natürlich wie so oft über seine Fitness, ist im dritten Satz dann der bessere Mann. Aber wie so oft wirkt Sascha jetzt auch gestärkt durch Selbstvertrauen. Wie viel Prozent davon jetzt der Nadal-Woche zuzuschreiben sind, das mag ich nicht zu beurteilen. Wir kommen zum Ende dieses Podcasts, liebe Advantage-Hörerin. Denkt dran, dass jetzt gleich nach Ende dieses Podcasts hinter der Paywall bei patreon.com/advantagepodcast noch ein weiterer Teil mit einem knapp 15-minütigen Output liegt. Und ich bedanke mich bei euch und wie immer gehört das letzte Wort dem wunderbaren Daniel Wolimassur, der mir gar nicht jetzt erklären konnte, aufgrund von Zeitgründen, wie sein Spiel in Hagen sich so angefühlt hat, als er ausgeschieden ist. Aber das holen wir nochmal nach den letzten Teamwettbewerben.
Ja, schade, ich dachte, ich komme drum rum, weil wer spricht denn schon gerne nochmal ausführlich über eine Niederlage? Deswegen, ich glaube, es wird immer aufgrund von Zeitproblemen leider am Ende nicht dazu kommen. Oder wir packen es hinter die Paywall.
Genau, ab jetzt einfach immer nur noch Yannicks kritische Äußerungen zu Wallis spielen, ab jetzt nur noch hinter der Paywall. Stark, da haben wir weil wir haben vorher überlegt, welches Thema wir hinter die Paywall setzen, da haben wir jetzt unsere Lösung. Ich glaube, das würden auch viele bezahlen, diesen Raid, diese Ärgernisse, die ich dann dir immer zukommen lasse. Nee.
Ja, da kannst du dich dann endlich mal ausleben.
Genau, ich habe sonst nichts. Ich habe sonst nichts zu melden, deswegen mache ich das hier immer in dem
Nee, aber
Podcast.
da kannst du dann Vollgas geben. Und ich kann dann auch so antworten, weil ich weiß, es hören nicht alle. Vielleicht langfristig hoffentlich schon alle, dann auch bei Patreon, aber ja, nur ein auserwählter Kreis. Freut uns auf jeden Fall, wenn ihr uns da unterstützen würdet. Und vielen Dank natürlich ansonsten weiterhin fürs Dranbleiben, fürs Supporten, fürs Zuhören. Yannick, wolltest du noch was sagen? Nein, okay. Dann verbleibe ich mit besten Grüßen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao, ciao.